Willkommen bei Diethelm und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute reden wir über digitale Entschleunigung und ob das überhaupt noch möglich ist. Mein Name ist Sarah Genner und ich bin Digitalexpertin und Organisationsberaterin.
Und ich bin Cornelia Diethelm, Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
Ja, bevor wir über digitale Entschleunigung reden, was beschäftigt dich gerade, Cornelia?
Ja, im Moment sind so die letzten Verpflichtungen, bevor es Richtung Viertige geht. Ich bin schon ein bisschen am Planen vom neuen Jahr, also natürlich noch ein bisschen die Werbe trommeln, rühren für Shift 26, meine Online-Veranstaltung. Die fängt dann gerade im Januar an. Kann man ein bisschen das Januarloch für etwas Sinnvolles nutzen. Und ich freue mich natürlich auch sehr auf unser Weihnachtsessen, Sarah. Da bin ich schon sehr gespannt. Und ja, ich denke mal, für mich ist schon fast ein bisschen das neue Jahr, habe ich schon ein bisschen vor dem geistigen Auge und freue mich jetzt aber wirklich auch zwischen Weihnachten und Neujahr, dass es viel ruhiger wird und dass ich heute sicher noch ein paar Tipps von dir mitnehmen kann. Und bei dir, Sarah, wie läuft's?
Ja, ich stecke natürlich auch in dieser Jahresendhektik drin, wo schon die Hälfte vom nächsten Jahr gefühlt verplant ist, wieder mit neuen Events und Weiterbildungen, Veranstaltungen, Sitzungen, wo da bereits in Planung und Vorbereitung sind. Darum ist so das Thema Entschleunigung natürlich so ein konstanter Wunsch, aber noch nicht ganz Realität. Ich hoffe auch, dass es dann so ein bisschen zwischen den Jahren in die Richtung geht. Natürlich freue ich mich auch auf unser Essen, wobei Weihnachtsessen trifft es in dem Sinn nur so halb. Eigentlich ist es eben auch ein Essen, wo du dir sehr redlich verdient hast, wo nur eine symbolische Entschädigung ist dafür, dass du jeweils unseren Podcast schneidest und publizierst. Also in dem Sinn auch auf dem Kanal mal vielen Dank für das, dass ihr das vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, auch nicht gewusst habt, dass da Cornelia im Hintergrund eine irrsinnige technische Leistung macht. Dafür ist das Essen auch da, zum symbolisch Danke sagen.
Ja, die Freude ist gegenseitig. Also ich komme ja nicht nur einmal pro Jahr, sondern sogar zweimal zu so einem fantastischen Essen. Und neben dem Essen habe ich ja nachher auch eine ganz gute Gesellschaft. Also das lohnt sich, den Podcast zu schneiden.
Ja, kommen wir zu unserem Thema digitale Entschleunigung. Eben so ein bisschen die Weihnachtszeit ist allgemein bekannt für eher ein bisschen viel Hektik und man ist natürlich nicht dann in der Laune, um echte Digital Detox zu machen. Man muss ja auch noch mit allen Verwandten und Freunden, Freundinnen kommunizieren über die Festtage und so weiter. Also das geht nicht, aber die Hoffnung ist, dass die Arbeit einmal ein bisschen zurückgefahren wird und vielleicht ein Auto-Reply bei den Arbeitsmails drin ist. Aber ich möchte dich trotzdem fragen, haltest du digitale Entschleunigung angesichts von dieser totalen digitalen Vernetzung noch viel möglich?
Ich habe das Gefühl, über die Festtage, wenn ich nicht so viel arbeite oder nicht arbeite, dann ist es einfacher möglich, weil ich doch sehr viele in meinem Umfeld habe, die nicht so aktiv jetzt auch auf Social Media zum Beispiel sind, wie wir das sind. Also da ist das Analog schon auch noch recht präsent. Aber generell, ja, bin ich bei dir, so, wenn man schafft und wenn man natürlich auch als Selbstständiger werben, die auch ein bisschen aus seinem Leben oder von seiner Expertise berichten will, wenn man natürlich Anfragen bekommt, die schnell erledigt werden müssen, dann fühlt man sich manchmal schon ein bisschen in einem Hamsterrad. Ich habe aber mich selber auch schon müssen an der Nase nehmen, dass ich vielleicht das Rad noch zusätzlich beführe. Also meine Erfahrung ist schon, dass man dem ein bisschen Druck rausnehmen kann, auch wenn es natürlich nicht ganz einfach ist, aber wir haben durchaus Handlungsspielraum. Wie siehst du, Sarah? Du bist ja da noch die grössere Expertin als ich. Du tust ja auch Personen beraten oder auch Unternehmen unterstützen bei dem.
Nachfrage steigt tatsächlich. Also ich habe ja vor etwa 10 Jahren meine Doktorarbeit zu den Chancen und Risiken vom ständigen Online-Zugang geschrieben. Und lustigerweise kommen ja jetzt eigentlich mit einer gewissen Verspätung und irgendwie das Interesse aus der Unternehmenswelt und gebe doch regelmäßig auch Weiterbildungen zu Themen wie digitale Balance oder Digital Wellbeing oder betriebliche Gesundheit im Kontext von ständiger Erreichbarkeit oder mit Hybrid Work Guidelines zusammen ausschaffen, wo das natürlich ein wichtiges Thema ist, die Erreichbarkeit. Und trotzdem bedeutet es nicht, dass nur weil ich in dem Sinn eine Art fachliche Expertin auch bin auf diesen Themen, dass mir das selber immer gut gelingt. Das ist schon so ein bisschen das Paradox, wo ich auch immer wieder wahrnehme. Oder? Man kann zu vielen Sachen gute Tipps geben, aber die selber umsetzen ist dann doch gar nicht so leicht. Ich habe auch das Gefühl, du hast es eigentlich schön angesprochen, dass man durchaus einen Handlungsspielraum hat, trotz der Hypervernetzung und trotz dem gestiegenen Druck erreichbar zu sein. Und ich glaube, ganz tief, wir können die Leute auch ein bisschen erziehen. Also wenn wir halt immer zur Verfügung stehen und nie Nein sagen und immer erreichbar sind, dann schüren wir auch die Erwartungen von anderen. Und wenn wir halt nicht immer sofort reagieren oder auch nicht alles beantworten, was uns auch nicht interessiert oder wo man einfach keine Zeit hat, weil es keine Priorität hat, dann kann man auch die Leute ein bisschen erziehen. Oder wenn man halt einen Auto-Reply drin hat in der Ferien und dann auch wirklich nicht antwortet, dann ist das ein Signal. Und ich glaube, da müssen wir uns schon darauf auch immer wieder besinnen, dass wir den Gestaltungsspielraum auch haben. Obwohl es natürlich als Selbstständige schon einmal ein Zacken schwieriger ist, als wenn man jemand anders die Stellvertretung abgeben kann.
Ich weiss noch gut, vor über 10 Jahren, als ich noch in der Migros gearbeitet habe, hat eine Person dann wirklich auch mit der Audio-Reply drin und gesagt, ich bin jetzt in der Ferien und alle Mails werden gelöscht und wenn etwas Wichtiges ist, dann schicken wir es nochmal. Das habe ich recht revolutionär gefunden. Ich habe es von Anfang an eigentlich gut gefunden, weil ich fand, ja, der hat eigentlich recht. Die meisten Sachen erledigen sich oder sind nicht so wichtig. Klar, er verursacht dann mehr wieder Arbeit. Ich muss mir dann das wieder timen. Aber ich glaube, das ist eigentlich insgesamt etwas sehr Effizientes, dass man nicht wieder mit einem riesen E-Mail-Berg anfängt, wenn man aus der Ferien retourkommt. Ich habe das auch schon bei anderen gesehen, aber interessanterweise hat sich das noch nicht so durchgesetzt. Ich glaube, das machen wenige. Und wenn du in einem grösseren Unternehmen bist, weiss ich gar nicht, ob man das darf. Aber gerade eben das Retourkommen von der Ferien, das ist sicher ein bisschen ein gegen Einstieg. Wenn wir vielleicht generell bei den Mails sind, habe ich schon auch gemerkt, dass ich nicht sofort muss am gleichen Tag innerhalb von wenigen Stunden antworten, wie du sagst, man gewöhnt sich dann dran. Also darum hat die Spirale ein bisschen anheizen. Also ich probiere jetzt wirklich meine Mails ein bisschen an Randzeiten zu checken. Oder wenn ich merke, jetzt bin ich eigentlich ein bisschen müde oder jetzt bin ich irgendwie im Zug. Also so die soften Fließarbeiten wirklich ganz bewusst planen und nicht zu der Zeit, wo ich eigentlich speziell fit und aufmerksam bin. Und generell habe ich auch gemerkt, dass bei gewissen Mails gar keine zusätzliche Antwort mehr nötig ist. Also ich muss gar nicht immer das letzte Mail adressieren, dass man auch überlegt, ist da überhaupt noch eine nötig oder nicht? Kann man auch ein bisschen Arbeit sich ersparen?
Ja, das mit den Mails finde ich wichtig. Also das Beispiel, das du gesagt hast aus deiner Migros-Zeit, wo der sich die Mail löschen lassen hat, das ist ja schon länger mal eine Strategie gewesen, wo zum Beispiel die Firma Daimler hat das angeboten, ihren Mitarbeitenden vor innen bald schon 15 Jahren, wo die Debatte in Deutschland so richtig losgegangen ist zu Auswirkungen von Dauererreichbarkeit und Stress und Burnouts. Dort hat sich teilweise Firmen wollen, so als die guten Arbeitgeber darstellen und haben gesagt, eben bei uns, wenn man bei uns schafft, zum Beispiel bei Daimler eben, dann kann man sich die Mails löschen lassen. Bei dem Programm Mail on Holiday kann man mitmachen. Aber wo ich dann da für meine Forschung zum Beispiel nachgefragt habe bei dem Unternehmen, haben die dann nur sehr schmallippig irgendeinen Pressetext geschickt. Man hat überhaupt nicht herausgefunden, ob das funktioniert. Also, weil am Schluss wollen die auch nicht ihre Kunden vergraulen. Also es kommt natürlich dort auch sehr darauf an, kann man sich das leisten in dieser Position oder hat man noch genug Assistenz rundherum oder eben Stellvertretung, die das auffangen können. Und sonst wechseln die Leute halt vielleicht zu einem anderen Unternehmen, wo schneller reagiert oder wo irgendjemand antwortet. Also darum, ich glaube, das sind so ein bisschen Methodiken, die nicht wirklich breit auf Anklang stossen. Hingegen gibt es sehr, sehr viele Tipps, gerade so ein bisschen im individuellen Bereich, wie man kann entschleunigen. Ich habe auch schon ein paar natürlich ausprobiert damals, oder wo das Thema für mich noch sehr relevant war. Ist. Dort hat zum Beispiel der Gründer von der Off-Time-App, mit dem habe ich immer wieder Austausch gehabt, das ist ein Berliner Start-up gewesen, das dann auch von der Swisscom Geld bekommen hat. Also vor etwa 12 Jahren ist das gewesen. Und Swisscom hat tatsächlich in eine App investiert gehabt, die geholfen hat, die Erreichbarkeit sozusagen zu regulieren. Inzwischen ist das in diesen Betriebssystemen eigentlich integriert, dass man sozusagen so VIP-Kontakt kann eingeben und sozusagen niemand kommt durch mit Nachrichten oder Push-Nachrichten, ausser irgendwie die eigenen Kinder oder Partner, Partnerin. Das ist damals noch recht revolutionär gewesen. Und ich habe natürlich auch schmunzeln, weil früher hat PTT noch mit Natel B und C und dem Telepager noch Werbung gemacht für das Tolle von der digitalen Erreichbarkeit, das ist irgendwie weniger als 10 Jahre vorher noch gewesen. Darum hat man auch gesehen, wie sich das so gewandelt hat, wie das irgendwie etwas Cooles gewesen ist, sozusagen können unterwegs erreichbar sein bis hin zu einer Last, die man dann auch hat müssen subventionieren.
Also das finde ich generell noch interessant, dass es eigentlich sehr viele Einstellungsmöglichkeiten gibt bei allen Sachen, die wir haben, bei allen Apps und so, aber man tut sich wie nicht darum kümmern, oder? Es ist irgendwie ein bisschen zu mühsam, aber ich glaube, da hat in den letzten Jahren sehr viel stattgefunden, weil man eben gemerkt hat, man möchte eigentlich gerne nicht immer gestört werden. Also während dem Arbeiten, meine ganz grosse Erkenntnis war wirklich, mein Mobile in den anderen Raum legen. Das hat mir eine extreme Ruhe verursacht. Ich finde sie auch ein bisschen komisch, aber das würde ich nicht mehr hergeben. Das liegt bei mir immer im anderen Raum. Wenn es schellen würde, würde ich es merken, aber das führt extrem zu einer Ruhe. Und das Zweite ist sicher auch die Notifications. Also wenn irgendein Mail geht oder irgendein auf dem Messenger etwas läuft, die konsequent abzuschalten, das bringt unglaublich viel. Und in letzter Zeit habe ich sogar noch so ein bisschen angefangen, den Flugmodus reinzutun. Also ich glaube, das sind so Sachen, die einem einfach beruhigen, weil man von Anfang an weiss, dort ist keine Störquelle. Und zum Arbeiten habe ich mir auch angewöhnt, dass ich am Morgen sicher nicht mit den Mails starte, sondern dass ich immer mehr am Morgen als erstes eine grössere, schwierige Arbeit vornehme. Irgendein Referat, ein Konzept, eine Sitzung vorbereiten. Also einfach, wenn ich mit so etwas starte, dann ist bei mir eigentlich am Morgen schon der Tag hat sich schon gelohnt, oder? Weil wenn du am Morgen mit so ein bisschen Kieselzeug anfängst, dann kommst du einfach nachher nicht mehr aus dem Kieselzeug raus. Also du hast, oder ich habe einmal dann wie nicht mehr so den Geist frei, um mich zu konzentrieren, um es ein bisschen langsamer zu nehmen. Und darum merke ich, ich muss mindestens eine grosse Arbeit machen, immer am Morgen. Und auch so ein bisschen kleinere Meetings absprochen online probiere ich auch immer auf den Nachmittag zu legen. Also zum Beispiel gerade nach dem Essen, wo man vielleicht auch noch ein bisschen am Verdauen ist. Oder gegen Ende vom Tag. Also ich finde auch das Beeinflussen, wann habe ich welche Tätigkeiten oder welche Kontakte, das hilft extrem und das muss wie ein bisschen auf den eigenen Rhythmus abgestimmt sein. Wann bin ich am produktivsten, am kreativsten und wo habe ich vielleicht sogar ein bisschen ein Tief, wo ich auch einfachere Arbeiten problemlos über die Bühne bringe.
Ja, da redet ein klassischer Morgenmensch oder auch ein Lärcher, wie man so schön sagt, oder? Vom Chronotyp her bist du eindeutig der frühe Typ. Und ich glaube, das macht tatsächlich Sinn, sich selber dort ein bisschen zu kennen und auch auf das Rücksicht zu nehmen, wenn man das kann beeinflussen kann. Oder kann man nicht in jedem Job gleich beeinflussen. Aber wenn man die Chance hat, dass man schaut, dass man so ein bisschen Konzentrationsphasen hat. Ich habe auch bei mir so Tage, wo ich wirklich versuche, Meetings zu konzentrieren und dann andere Tage, wo ich wie praktisch keine Meetings habe, so ich kann auch Konzentrationsarbeit leisten. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Und dann muss natürlich das Handy auch außer Griffweite sein, weil sonst geht es nicht. Die Versuchung, die ist auch bei mir zu gross, um dann dort anzulangen. Was natürlich etwas ist, was ich schon sehr lange immer sage, ist, dass man vor allem die Essenszeiten, also vor allem am Esstisch und im Schlafzimmer die Smartphones möglichst sollte auspalten. Also gerade auch, wenn man die Hause schafft oder so, oder auch insgesamt, ist es einfach hilfreich, wenn man so Zonen hat und Zeiten, wo man einfach die Geräte wirklich ein bisschen verbannt und auch dann das Miteinander sein geniesst mit den Leuten, wo man gerade zusammen ist. Das halte ich für besonders wichtig. Aber jetzt gibt es ja wie auch noch so andere so Techniken, so Entschleunigungstechnik, jetzt gerade so Tipps und Tricks. Ich habe vor etwa 10 Jahren auch mal mitgemacht bei so einem Grayscale-Experiment. Das war mal ein grosser Hype gewesen, um sich so ein bisschen weniger von diesen Push-Notifications und diesen roten Kringeln auf dem Handy wahnsinnig machen lassen, weil rot ist ja noch eine Signalfarbe, da muss man dann fast schauen, was ist jetzt dort gekommen. Und dann hat es so wie den Tipp gegeben, dass man das Handy auf Schwarz-Weiß oder Graustufenmodus einstellt. Und dass durch das eigentlich dann auch sollte die Verlockung viel kleiner werden. Ich habe aber das Experiment, ich bin immerhin bei einem wissenschaftlichen Experiment so ein bisschen mit eingebunden gewesen, habe ich dann relativ bald wieder abgebrochen, weil ich einfach gemerkt, die Farben sind schon noch sinnvoll, gerade zum Beispiel Google Maps mit den farbigen Tramlinien oder was auch immer man dort sieht, das hat schon eine Funktion. Und darum habe ich dann gemerkt, das kann es für mich auch nicht sein.
Ah, sehr spannend. Ja, das mit den Farben. Also, es gibt ja so einen Schlafmodus, das heisst, oder ein Nightshift, genau. Beim Nightshift wird eigentlich dann so die Oberfläche so ein ruhiger, so ein gäler. Also, das hat sich jetzt bei mir auch noch positiv ausgewirkt, weil ich schaffe es jetzt noch nicht, das aus dem Schlafzimmer zu verbannen, aber immerhin ist dann nicht so das blaue Licht, das einem könnte beim Schlafen stören. Und eben der Schlafmodus, den ich dann einstelle, wo in dieser Zeit niemand durchkommt, ausser dass man sagt, die und die Personen könnten dann noch erreichen. Bei mir ist es halt schon so und es funktioniert aber eigentlich im Moment gut. Ich habe es halt im Schlafzimmer, weil zum einen ist es mein Wecker. Also ich habe keine Uhr oder so. Ich könnte natürlich einen klassischen Wecker besorgen. Aber das Erste, was ich eben mache, wenn ich aufstehe, ist nach einer 2 Lektionen Duolingo. Und die Sprach-App ist auf meinem Smartphone. Und als Zweites schaue ich natürlich die NZZ an auf meinem Tablet. Das heisst, bei mir im Zimmer hat es wirklich mindestens die beiden Geräte. Interessanterweise ist es aber nicht so, dass ich nachher Mails checken oder auf Social Media gehe. Ich tue es wirklich für die beiden Sachen nutzen und das zeigt dir, wie wichtig manchmal Gewohnheiten sind. Also egal, ob analog oder digital, dass du einfach weisst, jetzt machst du 2 Lektionen Sprache, jetzt schaust du NZZ an und dann stehst du auf, unabhängig davon, ob du jetzt noch andere Sachen mit diesen Geräten könntest machen. Also es funktioniert bei mir recht gut, da bin ich im Moment zufrieden.
Das klingt gut, das ist sicher, weil du so eine disziplinierte Persönlichkeit bist und da auch strikt bist, aber ich glaube, da gehörst du eher zu der Minderheit, die dann das nicht noch in Sog geraten von allen anderen Apps auch noch anschauen. Ist tatsächlich einer von meinen häufigsten Tipps, den ich gebe, schon seit über 10 Jahren, dass man sich doch einen klassischen Wecker anschaffen soll. Vor allem auch gerade für Jugendliche, aber nicht nur für Jugendliche oder auch in diesen Schlafzimmern, oder? Damit das Handy nicht musste Wecker sein, weil sonst ist einfach die Gefahr, dass man, wenn man gerade vielleicht mal nicht so gut schlafen kann, dann trotzdem zu lange drauf schaut, ist relativ hoch. Mir kommt es manchmal auch vor, obwohl ich natürlich schon lange nur einen Wecker habe, der nur wecken kann und nicht auch noch alles andere, dass ich manchmal trotzdem das Handy ins Schlafzimmer noch reinhole. Und das ist natürlich etwas, was ich eigentlich davon abrate. Aber eben, da fällt mir auch nicht immer ganz so leicht, meine eigenen Tipps einzuhalten. Vielleicht noch andere Tipps, die es gibt. Du machst das jetzt schon sehr konsequent, eben am Morgen das Smartphone eine Stunde lang zu ignorieren, ausser jetzt für die eine Funktion, die du gesagt hast mit den Sprach-Apps. Oder eben so einen Digital Sunset etablieren. Das ist eigentlich das Analoge am Abend, dass man 1 bis 2 Stunden vor dem Schlafengehen das Handy so langsam runterfährt, oder so wie einen Sonnenuntergang macht und dann eher mit einem Buch ins Bett geht. Das ist auch etwas, wo eigentlich den Schlaf unterstützt.
Also das finde ich generell noch einen guten Tipp, oder? Dass man schaut, was gibt es für Alternativen, wo du es gar nicht vermisst. Das ist mir auch so, dass ich jetzt eigentlich seit lang sehr viele digitale Bücher gelesen habe und vor allem auch Sachbücher. Also habe ich seit Jahren nur noch Sachbücher gelesen. Habe dann vor 1,5 Jahren wirklich angefangen, wieder der ein oder andere Roman. Und das habe ich jetzt gemerkt, das tut mir eigentlich auch gut, dass ich einen Roman lese, nicht ein Fachbuch. Also das hilft ein bisschen auch zu entschleunigen und runterzukommen und vor allem, dass ich es wieder als Print nehme. Also ich gehe in einen anderen Raum und lese das eigentlich als Print und dann habe ich auch nicht das Bedürfnis oder ich werde auch nicht abgelenkt auf dem Gerät, noch irgendetwas anderes zu machen. Was ich im Podcast Fast and Curious schon gelost habe, Verena Pauster, die tut eigentlich regelmäßig, wenn sie Ferien macht, tut sie alle ihre Apps, also vor allem Social Media Apps, auf ihrem Smartphone löschen. Und nachher, wenn sie aus der Ferien kommt, tut sie die wieder installieren. Und das finde ich eigentlich eine grossartige Idee. Aber ja, ich habe immer das Gefühl, ich tue es vielleicht mal eine Woche ausprobieren. Aber bis jetzt habe ich es einfach nicht geschafft. Und da sind wir vielleicht ein bisschen bei den Gewohnheiten, dass ich wie merke, selbst wenn ich Ferien habe oder Viertige, dann möchte ich auf das nicht verzichten. Weil es gibt halt interessante Sachen, die ich möchte teilen. Ich möchte aber zum Teil auch gewisse Zeit damit verbringen, zu schauen, was zum Beispiel andere Personen posten, wo sind sie vielleicht gerade oder was sie teilen. Also ich glaube, das kommt auch ein bisschen dazu, vielleicht je nach Lebensphase. Ist jetzt nur eine Ablenkung oder ist es wirklich ein Teil, der mir gut tut und der mich interessiert? Und dann ist auch nicht das Problem, wenn ich eine halbe Stunde mit dem verbringe oder wenn ich eine Stunde mit dem verbringe.
Ja, das muss man, glaube ich, wirklich auch ziemlich individuell herausfinden, was tut dem gut und was nicht. Ich habe, als ich noch angestellt war, bin ich auch wirklich konsequent die E-Mail-App gelöscht auf dem Handy und sie dann wieder installiert, wenn ich zurückgekommen bin. Seit ich selbstständig bin, mache ich das nicht, aber ich halte trotzdem meinen Auto-Reply konsequent ein. Das ist auch so eine von den Gewohnheiten, die ich empfehle, die ich tatsächlich auch einhalten kann. Das ist mir sehr wichtig. Ich glaube, mit den Social-Media-Apps ist es bei mir auch ein bisschen so. Das ist auch ein bisschen irgendwie etwas, wo für mich auf eine Art auch immer noch so ein bisschen zur Freizeit gehört oder nicht unbedingt das Must ist. Darum bin ich dort auch ein bisschen weniger konsequent als jetzt vielleicht andere. Aber ich finde auch, man muss es ja nicht irgendwie päpstlicher sein wie der Papst. Man muss spüren, was tut dem gut, wie kann man insgesamt entschleunigen. Und ich mache manchmal auch irgendwie Spaziergänge ohne Handy zum Beispiel. Oder was jetzt auch schon ein paar Mal passiert ist, wenn ich jetzt wieder mehr in die Berge gehe oder auch höher auf in die Berge gehe, dass man dann sogar aus Versehen recht offline ist, ein ganzes Wochenende, oder? Zum Beispiel auf der Greina-Ebene kann ich empfehlen. Also da die Terri-Hütte, wo man dort kann übernachten kann, hat kein WLAN, man hat keinen Empfang. Oder auf dem Vrenelis Gärtli, wo ich das Jahr gewesen bin, wo die Glärnisch-Hütte das analog hat. Also von dort her ist man dann eigentlich auch mal gerade ein bisschen offline und bewegt sich noch ein bisschen und ist in dieser fantastischen Natur. Und Fotos machen kann man ja trotzdem.
Ja, ist noch lustig, dass es einem sehr häufig nicht fehlt, gell, wenn man in der Natur ist, weil irgendwie ist man anders beschäftigt und hat so viele Eindrücke, eben ausser vielleicht Fotos. Was natürlich auch noch schwierig ist, wäre ja auch eine Variante, oder Smartphone einfach mal daheim lassen. Aber das ist ja eigentlich viel wichtiger als Portemonnaie. Also dort findet ja wirklich auch der Zahlungsverkehr und das Ticket statt. Das ist dann eigentlich ein bisschen schwieriger. Und ich finde, gerade wenn ich im Zug bin oder zu Abend heimfahre, ist natürlich auch ein Podcast hören, ist sehr entspannt. Also ist eigentlich angenehmer, als wenn ich vielleicht noch etwas muss lesen. Eine gewisse Konzentration von den Social-Media-Kanälen hat bei mir auch Ruhe reingebracht. Also dadurch, dass dann bei mir zum Beispiel eben Twitter heute ex weggefallen ist. Also ich tue mich jetzt wirklich auf LinkedIn konzentrieren. Insta bin ich präsent, aber eigentlich nicht aktiv. Also das hilft natürlich auch, aber da kommt es auch natürlich ein bisschen darauf an, mit wie vielen Leuten und auf wie vielen verschiedenen Kanälen will man aktiv sein. Für mich hat sich jetzt einfach das Positiv entwickelt, dass ich nur noch einen Kanal aktiv manage.
Ja, kommen wir zum Schluss und unseren Tipps. Für mich ist am allerwichtigsten, dass wir eigentlich insgesamt über unsere Prioritäten Bescheid wissen, oder? Weil ich glaube, gerade Social Media kann sehr viel Zeit einnehmen, es kann Freude machen oder eben auch nicht Freude. Aber wenn wir insgesamt wissen, was uns wichtig ist und die Prioritäten richtig setzen, dann kann es gut kommen. Und ich finde, gerade so zwischen den Jahren kann man eigentlich das amigs wieder vornehmen. Ich habe so eine Liste mit so Big Five. Das sind so die 5 Prioritäten fürs ganze Leben. So Fokusthemen, die mir wichtig sind, wo ich mir Zeit nehmen und Energie auch in das investieren. Und dann habe ich amigs noch so 5 Fokusthemen fürs kommende Jahr jeweils definieren und schaue noch, wo dass ich dort kann, vielleicht auch mir etwas freischaufeln. Und das ist auch dann ein guter Hinweis darauf, auf das, was ich am Anfang gesagt habe, oder? Zu was sage ich Ja, zu was sage ich Nein? Weil manchmal ist es Nein zu einem zusätzlichen Auftrag, je nachdem ein Ja für eine Priorität oder ein Fokusthema. Und was sind deine Tipps?
Das eine ist das Timeboxing, also die Projektmanagement-Methode. Lustig, wie es erst im Nachhinein erfahrt, dass es so heisst, dass man sich halt wirklich in der Agenda ja, wichtige Sachen vornimmt und nach einer in dieser Zeit das probiert zu erledigen oder einfach sagt, jetzt tue ich konzentriert an dem arbeiten und nicht an etwas anderem und vielleicht einfach nur sich am Morgen einen grossen Stein vorzunehmen, statt irgendwie über den ganzen Tag 5 wichtige Steine und dann ist das nicht realistisch, also sich vielleicht weniger vornehmen, aber in dieser Zeit das Smartphone in einen anderen Raum legen. Und vor wenigen Tagen habe ich das Buch fertig gelesen, die 1%-Methode, minimale Veränderung, maximale Wirkung. Der Titel ist leider grauenhaft im Deutsch. Im Englischen heisst Atomic Habits und ist von James Clear oder Claire, wie er denn heisst. Und das finde ich wirklich super. Und da geht es eigentlich darum, die eigenen Gewohnheiten, sich denen bewusst zu sein, die zu reflektieren. Und wenn man eben etwas ändern will, dass man dann auch schaut, ist es attraktiv, habe ich eine positive Rückmeldung und so kann man eigentlich Sachen, die einem stören, Step by Step verändern. Also vielleicht nicht ein grosses Ziel, ich will irgendwie gesünder sein oder ich will eine bessere Digital Balance, sondern dass man wirklich einfach die kleineren Sachen beobachtet und nachher noch dies noch an den kleinen Sachen schrübelt. Also bei mir funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut.
Ja, vielen Dank, Cornelia, für den Austausch einmal mehr. Vielen Dank unseren treuen Hörerinnen und Hörern. Und wir wünschen euch natürlich einen wunderschönen Jahresabschluss, frohe Festtage und einen guten Rutsch. Und wir freuen uns sehr, wenn es im neuen Jahr wieder heisst, Dieter Mundgenner.